Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen, es ist 6 Uhr und das sind unsere Themen. Bloß weg aus Libyen, zu Tausenden verlassen die Menschen das Land, unser Augenschein dazu am Grenzort Ras Ashtir. Bloß nicht bei uns, Chinas Machthaber fürchten sich vor Demonstrationen gegen die Obrigkeit und reagieren mit großem Polizeiaufgebot. Und bloß nicht in Tränen ausbrechen, der Film The King's Speech räumt bei der Oscar-Verleihung ab. Guten Morgen, im Studio begrüßen Sie Philipp Schapwi und Kurt Grünenfelder, er hat die Nachrichten.
In Libyen ist die Opposition offenbar uneinig über das weitere Vorgehen. Ein Teil der Aufständischen verweigert dem abgesprungenen bisherigen Justizminister Gaddafis die Gefolgschaft. Dieser hatte eine Übergangsregierung und Neuwahlen angekündigt. Andere Oppositionsgruppen und die libysche Jugendbewegung sagen nun, Jalil spreche nicht für das libysche Volk. Gaddafi hat die UNO-Sanktionen gegen seine Regierung als bedeutungslos bezeichnet. Nach Berichten aus Libyen kontrollieren Gaddafi und seine Getreuen jedoch nur noch Teile der Hauptstadt Tripolis und die Stadt Sirte. Auch Großbritannien hat die Bankkonten Gaddafis und seiner Familien gesperrt. Ihnen wurde die diplomatische Immunität entzogen. Experten in London gehen davon aus, dass Gaddafi über rund 30 Milliarden Franken Bargeld verfügt. Diese Gelder seien zum größten Teil bei Londoner Banken angelegt. Auch die Schweiz und die USA haben mögliche Vermögenswerte Gaddafis in ihren Ländern gesperrt. In Tunesien hat Übergangspräsident Mbassa den Juristen und früheren Minister Beji Essebsi zum neuen Regierungschef ernannt. Der bisherige Regierungschef Ghannouchi war gestern zurückgetreten. Zehntausende Demonstranten warfen der Regierung in den letzten Tagen vor, sie bestehe mindestens zum Teil aus Gefolgsleuten des gestürzten Präsidenten Ben Ali und es sei ihr nicht ernst mit Reformen. In Frankreich hat Präsident Sarkozy die zurückgetretene Außenministerin Alliot-Marie mit dem bisherigen Verteidigungsminister Alain Juppé ersetzt. Neuer Innenminister wird Claude Guéant, der bisherige Generalsekretär von Sarkozy. Außenministerin Alliot-Marie wurde in der Öffentlichkeit heftig kritisiert, weil sie dem tunesischen Präsidenten Ben Ali Militär- und Polizeihilfe angeboten hatte, um den beginnenden Aufstand niederzuschlagen. Zudem hatte sie private, enge Beziehungen zum Umfeld von Ben Ali. Hollywood hat zum 83. Mal die Oscars verliehen. Die Auszeichnung als bester Film geht an The King's Speech, der vom stotternden englischen König George VI. Handelt, des Vaters von Königin Elizabeth. Der Titel des besten Hauptdarstellers ging an Colin Firth, der König George spielt. Beste Hauptdarstellerin wurde Natalie Portman für ihre Rolle als Ballerina in Black Swan. In der Kategorie Beste Regie und Bestes Originaldrehbuch gewann ebenfalls der Oscar-Favorit King's Speech. Melissa Leo und Christian Bale erhielten beide den Oscar für die beste Nebenrolle im Film The Fighter. Inside Job, ein Film über die Finanzkrise, erhielt den Oscar für den besten Dokumentarfilm. Schließlich ging der Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film an die dänische Produktion In a Better World über das Drama zweier Familien. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.572 Punkten. Das ist ein Plus von 0,4%. Der Dollar wird zu 92,72 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 27,56 beziehungsweise zu einem Dollar 37,60. Das Wetter heute Montag. Wechselnd bewölkt und noch gebietsweise Regen, ab 600 Metern Schnee. In den Alpen zeitweise sonnig, im Norden 5 und im Süden 8 Grad.
Heute Morgen mit einem Blick nach Libyen. Während der Machthaber Gaddafi immer mehr die Kontrolle über sein Land verliert, flüchten die Menschen aus Libyen. Über 100.000 sind in den letzten Tagen nach Ägypten oder auch nach Tunesien ausgereist. In Tunesien zum Beispiel über den Grenzübergang Ras Ashtir. Gestern überquerten dort so viele Menschen wie noch nie die Grenze. Daniel Voll.
Mit Mühe schieben die Soldaten das blaue Gittertor auseinander und schaffen Platz für den schwarzen Personenwagen, der sich im Schritttempo des Flüchtlingsstroms bewegt. Seit Tagen schon wird der Grenzort Ras al-Shatir von Flüchtlingen aus Libyen überschwemmt. Rund 12.000 Menschen waren es allein am Sonntag, vor allem aus Ägypten. So viele wie noch nie in dieser Woche, schätzen die Behörden. Auf dem weitläufigen Parkplatz vor der Grenzstation sitzen die Männer in Gruppen neben Koffern und Stoffsäcken, ihrem Hab und Gut. Zum Beispiel der 30-jährige Maurer Mehmet Nacib. Die vergangenen 2,5 Jahre hat er bei einem türkischen Baukonzern in Tripolis gearbeitet. Das Unternehmen hat nach dem Ausbruch der Revolte den Betrieb eingestellt und die Angestellten heimgeschickt. Was in der vergangenen Woche in Tripolis passiert ist, weiß Mehmet Nacib so wenig wie sein Nachbar. Nachdem Muammar Gaddafi zum Angriff auf Tunesier und Ägypter aufgerufen hat, ist er aus Angst daheim geblieben. Aber in seinem Quartier sei nichts passiert, sagt er. Die rund 150 Kilometer von Tripolis zur Grenze ist Mehmet Nacib in einem Taxi gefahren, das mehrfach von libyschen Soldaten angehalten und kontrolliert worden sei. Ohne größere Probleme, wie er sagt. Im Unterschied zu seinem Landsmann Ahmed, der unterwegs von Zivilisten angehalten wurde, diese hätten in seinen Taschen gewühlt und alles Geld genommen, das sie gefunden hätten. Und dann hätten sie ihn zum Militärposten gebracht. Die Soldaten hätten ihn geschlagen und dann weggeschickt. Nun wartet Ahmed auf einen Bus, der ihn zum Flughafen von Djerba oder zum Hafen von Sarsis bringen soll. Von dort will er so schnell wie möglich heim nach Ägypten.
Reportage von der libysch-tunesischen Grenze von Daniel Voll. Die Unruhen in Nordafrika wirken sich auch auf China aus. Auch dort gibt es Menschen, die mehr Freiheiten einfordern. Internetaktivisten rufen zu Demonstrationen gegen Korruption, hohe Lebensmittelpreise oder Zensur auf. Die Kundgebungen erfolgen aber auf eine sehr chinesische Art und Weise. Durch bloßes Präsentsein oder Herumschlendern an bestimmten Orten sollen die Demonstranten ihre Unzufriedenheit bekundigen. Und trotzdem reagiert das chinesische Regime mit massiven Polizeiaufgeboten, verhaftet Menschen, hält sie stundenlang fest, gerade auch ausländische Journalisten und Kamerateams. Auch unser China-Korrespondent Urs Morf wurde festgehalten. Ich habe ihn gefragt, was ihm denn genau passiert ist.
Nun, ich war in dieser Haupteinkaufsstraße von Peking, der Wangfujing, und das war schon beeindruckend. Also es waren wirklich Hunderte von Polizisten in Uniformen, in Zivil dort, auch mit Hunden an der Leine zum Teil. Dann fuhren so Wasser, so Straßenreinigungsgefährte, fuhren die Straßen hoch und runter und berieselten einen mit Wasser, und da bin ich mit dem Kollegen von Radio Suisse Roman zusammen, haben wir gesehen, wie es an einer Ecke so ein bisschen ein Gerangel gab. Und wir sind dahin, ich habe mein Aufnahmegerät rausgenommen, er hat angefangen zu fotografieren, und dann ging es dann blitzschnell. Also da stürzten sich mehrere Polizeibeamten auf uns, und einer, ein riesiger Mann, also er war mindestens 1,90 groß, der hat uns mit festem Griff je an einer Schulter gepackt und dann einfach mit entschlossener Miene bis zum Sicherheitsperimeter runtergeführt und weggewiesen.
Also Repression gegen Journalisten, Repression auch gegen die Demonstranten. Wie haben denn diese Demonstranten oder man muss sagen Spaziergänger auf dieses Polizeiaufgebot reagiert?
Ja, das ist ja der Punkt. Also man kann ja eigentlich nicht sagen, wer war Demonstrant, wer war da Spaziergänger, wer war einfach zufällig in der Straße drin. Das ist die Eigenheit von diesem Internetaufruf-Demonstration. Man kann die Leute nicht auseinanderhalten, und das macht es auch für die Polizei sehr schwierig. Viele Leute waren doch sehr ungehalten, weil viele wollten offensichtlich einfach wirklich nur dort spazieren gehen und einkaufen gehen, und das wurde dann immer schlechter, und nach etwa einer Stunde hat die Polizei vorübergehend die Straße ganz geschlossen, und das gab dann schon Unmut bei den Leuten.
Die chinesische Regierung ist nervös, aber dass sie gestürzt wird von der Bevölkerung, davor müssen sich die Machthaber ja eigentlich kaum fürchten. Warum hat die Regierung sein Problem mit der Forderung nach mehr Demokratie?
Ja, die Regierung, also das glaube ich auch, dass die nicht in nächster Zeit gestürzt wird, aber sie hat eine panische Angst davor, dass eben immer wieder zu Aufständen kommt. Es kommt ja jedes Jahr bis zu 90.000 gewaltsamen Zwischenfällen. Meistens geht es dann auf der Dorfebene um Kämpfe zwischen Bauern und korrupten Parteikadern. Aber die chinesische Regierung, die hat da wirklich eine panische Angst, dass das eben einmal zu einem Flächenbrand werden könnte, dass sich das ausdehnen könnte auf eine Region oder sogar landesweit. Und da sind natürlich diese Aufrufe im Internet von Aktivisten, da sind sie ein großer Dorn im Auge. Und was die chinesische Regierung eben schon 1989 damals bei der Niederschlagung der Demokratiebewegung gelernt hat, ist, dass man so früh wie möglich mit aller Härte draufschlagen muss, um eben zu verhindern, dass überhaupt etwas weiter entsteht.
China-Korrespondent Urs Mauf. Nun ins Inland. Schluss mit Abzockerei, 6 Wochen Ferien oder mehr Musikunterricht für Jugendliche. Das sind einige Stichworte zu Volksinitiativen, über die das eidgenössische Parlament in den nächsten Wochen diskutieren wird. Nicht weniger als 9 Volksbegehren stehen auf dem Programm der Frühlingssession, die heute beginnt. Volksinitiativen haben Hochkonjunktur. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Dass sich National- und Ständerat in einer einzigen Session gleich zu 9 Initiativen äußern müssen, das ist rekordverdächtig. Tatsächlich liegen Volksbegehren im Trend wie schon lange nicht mehr. Nachdem im letzten Jahrzehnt nur wenige Initiativen zur Abstimmung gelangt sind, 2005 nicht eine einzige, 2006 und 2007 nur je eine, warten zurzeit gleich 17 Initiativen darauf, von den eidgenössischen Räten behandelt und dann dem Volk vorgelegt zu werden. In den nächsten 3 Wochen wird sich der Nationalrat mit der Initiative gegen die Abzockerei beschäftigen und mit dem Begehren, das 6 Wochen Ferien für alle verlangt. Der Ständerat seinerseits hat ein noch happigeres Initiativprogramm. Gleich 3 Volksbegehren werden ihm vorgelegt, die steuerliche Vorteile für Hauseigentümer verlangen, 2 Bausparinitiativen und die Initiative für sicheres Wohnen im Alter. Um Umweltschutz und die Begrenzung des CO2-Ausstoßes geht es bei der Initiative für ein gesundes Klima und bei der Offroader-Initiative. Jugend und Musik heißt die Initiative, welche die musikalische Bildung fördern möchte. Und die Initiative für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls will den Kantonen ihre Einnahmen aus Lotterien und Wetten sichern. Diese Häufung hat zur Folge, dass es im nächsten Jahr zu einer wahren Kaskade von Urnengängen über Initiativen kommen dürfte. Und in diesem Stil geht es weiter. Für 22 Initiativen werden zurzeit Unterschriften gesammelt.
Was tun wir, wenn es uns schlecht geht oder wenn es schlechte Schlagzeilen gibt auf der Welt? Wir lassen uns auf andere Gedanken bringen und gehen ins Kino.
If we're feeling lousy, if the news is bad and people are hurting, what do? We go to the movies.
Das waren die Worte der US-Talkmasterin Oprah Winfrey an der 83. Oscar-Verleihung in Hollywood heute Nacht. USA-Korrespondent Peter Vögeli.
And the Oscar goes to Colin Firth, The King's Speech.
Fast erwartungsgemäß gewann Colin Firth als stotternder König George VI. Im Film The King's Speech den Oscar als bester Hauptdarsteller und er rang ein wenig nach Worten.
I have a feeling my career has just peaked. My deepest thanks to the Academy.
Der mit 12 Nominationen favorisierte Film The King's Speech gewann insgesamt 4 Oscars, darunter für die beste Regie und den Oscar für den besten Film.
The King's Speech.
Als beste Hauptdarstellerin wurde Natalie Portman.
He picked me, Mommy.
Im Ballettdrama Black Swan ausgezeichnet. Social Network, der Streifen über die Entstehung von Facebook, erhielt 3 Oscars, darunter für das beste Drehbuch. Als bester ausländischer Film wurde In a Better World aus Dänemark ausgezeichnet. Als bester Dokumentarfilm das Werk Inside Job über die internationale Finanzkrise.
Hollywood-Glamour hier in den Frühinformationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, am Mikrofon Philipp Schapri.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.